Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water
right
now.
Have you made any investments in Bitcoin?
So, I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal.
So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Immer noch mit Pascal Hügli, dem Markus und mir. Und jetzt wollten wir das einfach mal hier in zwei Teile machen und direkt an sich schon wieder anknüpfen an voriges Erwähntes, gerade in Bezug auf Libra, ja, von Facebook und Konsortien. Dieser Coin sollte ja an sich 1:1 mit Dollar, Yen und anderen größeren Währungen gedeckt sein. Und die sollten ja stabil sein vom Wert her, also sprich nicht volatil wie der Bitcoin, sondern immer an sich relativ konstant. Aber wie verhält sich jetzt das im Verhältnis zum Bitcoin, den Stablecoins, in deiner Ansicht, Pascal?
Ja, natürlich aus der Idee einer wirklich klassischen Kryptowährung oder der Bitcoin-Idee ist der Stablecoin ja eigentlich ein Widerspruch, weil eben der Stablecoin erstens versucht, das stable zu sein und um eben stable oder stabil zu sein, braucht er irgendwie einen externen Anker, und das ist in vielen Fällen ist das eben eine staatliche Währung, weil die ja heute gemeinhin als stabil angesehen werden, was ja in der langen Frist eigentlich gar nicht wirklich stimmt, aber das ist auch wieder nur eine Klammer, die wir hier schnell wieder schließen muss. Aber eben, das ist natürlich dann eben problematisch, weil der Bitcoin, das ist ja auch sehr interessant, da kommen wir vielleicht nochmal kurz auf die Geldfrage zurück. Auch eine Eigenschaft von Geld, die meiner Meinung nach sehr häufig vergessen geht, ist Geld eine Art Extinguisher of Debt. Also ist Geld in der Lage, Schulden zu tilgen. Und das ist im Fall von Gold und Bitcoin der Fall, weil Bitcoin und Gold sind eigentlich niemandens Verpflichtung. Also niemand anderes ist verpflichtet, dir was für Bitcoin zu geben. Und im Falle von staatlichen Währungen ist das eben eigentlich nicht so, weil dort ist eine Schuld dahinter. Am Ende des Tages ist es die Zentralbank, die natürlich auf ihren Assets irgendwelche Staatsanleihen hat. Also da gibt es schon diese Konnotation zu der ganzen Sache. Und dann eben kommen wir zu den Stablecoins, dass die eben wieder durch eine zentrale Sache dann gestützt sind. Und im Falle von Libra müssen wir schon sagen, also ein Stablecoin, der zwar digital ist, aber am Ende des Tages durch Staatsanleihen und nationale Währung gedeckt ist, der löst ja überhaupt kein Problem. Man hat diese zentrale Einheit nach wie vor. Der Wert der ganzen Sache ist eben auch noch durch die alten Sachen gedeckt, durch das zentrale, zentralistische. Und dann hat man wirklich nichts dabei erreicht. Und ja, eben dann ist es natürlich aber auch schon so, dass Bitcoin eben nicht so, oder zumindest heute noch nicht, eben diese Stabilität aufweist. Und da gibt es natürlich auch Theorien, dass das für Unternehmer und Leute, die halt im Tagesgeschäft arbeiten, nicht wirklich cool ist. Und das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Und eben, ich zitiere im Buch Hayek, der auch da seine, sag jetzt mal, Bedenken äußert. Und deswegen ist man halt dann zu dieser Idee der Stablecoins gekommen, etwas Stabiles zu haben, damit man eben besser kalkulieren kann, damit man auch dafür sorgen kann, dass die Leute das Ganze adoptieren und eben damit das Ganze verwenden. Aber eben das hat natürlich dann eben seine Tücken, weil, ja, eben auf die kommen wir später vielleicht noch kurz zu sprechen. Also das ist schon so, ja.
Also schon stabil in seiner Deflation. Naja, also wichtig noch zu erwähnen, schnell nebenbei, Stablecoins haben die Eigenschaft, hoffentlich stabil zu sein, aber das Problem, was wir auch gerade bei Tether oder Ähnliches gesehen haben, die waren am Anfang offiziell, wurde gesagt, dass die zu 100% 1:1 mit Dollar gebackt sind, also dass für jeden Tether ein Dollar in der Bank liegt. Das erste Audit schlug so weit fehl sogar, dass das gar nicht verifiziert werden konnte. Später kamen dann noch wilde Chatverläufe raus, dass irgendwelche Offshore-Konten eingefroren worden sind, teilweise Auszahlungen nicht gemacht werden konnten. Also momentan sind wir lang weg vom Stablecoin 1.0, sondern irgendwo wahrscheinlich noch in der Alpha, und man muss demjenigen Issuer, also dem Herausgeber des Stablecoins, natürlich zum Schluss auch noch vertrauen.
Ja, klar. Und also nur ganz kurz zu dieser Sache. Es ist natürlich so, dass ein Stablecoin, also eine stabile Währung in einer Welt wie der unsrigen, die eben von Dynamik und einfach Unwägbarkeiten geprägt ist, Das ist auch schon wieder ein inhärenter Widerspruch. Also da würde dir jeder österreichische Ökonom sagen, das macht irgendwo durch auch nicht so viel Sinn, weil die Welt ist eben dynamisch und unvorhersehbar und da etwas stabil halten zu wollen, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Eben, das haben wir auch sogar bei Zentralbankwährungen gesehen, da konnte auf ewig diese Stabilität nicht gehalten werden, weil wenn irgendwelche Krisen oder unerwarteten Situationen oder Ereignisse kommen, dann wird diese Sache erschüttert. Und bei den Tethern und den kleinen Kryptos sehen wir das einfach viel schneller, weil das auf kleinerem Raum ist. Aber eben nur schon das ist eigentlich ein Widerspruch, wenn man so will.
Du schreibst in deinem Buch auch zur Spekulation etwas ganz Interessantes. Weil ich glaube, das wird ja oft gesagt, Bitcoin ist ja nur da, um zu spekulieren. Und diese Spekulation hat ja einen sehr negativen Klang. Aber du schreibst auch Spekulation, die Kritiker den Bitcoin-Händlern vorwerfen, ist nicht per se schlecht. Im Gegenteil, so gibt es das Argument, dass mehr Menschen auf den Bitcoin spekulieren sollten. Spekulation bewirkt nämlich mehr Transaktionen und damit mehr Markttiefe. Ein reger Handel wiederum führt dazu, dass Preisschwankungen schneller geglättet werden, da ein größerer Pool an Spekulanten und damit mehr Liquidität vorhanden sind. Fand ich sehr interessant, weil es ist ja oft so, auch diese ganze Volatilität im Bitcoin. Die Vorstellung, dass so ein Asset, das ist ja so klein zur gesamten Weltfinanz ist und aber weltweit gehandelt wird, dass es nicht volatil sein soll, ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Das war ja mit dem Internet, vorher hatten wir das Beispiel Amazon, in den Anfangsjahren von 100 auf 7 gefallen. Heute steht Amazon wahrscheinlich irgendwo bei, weiß nicht, $1,500 wahrscheinlich pro Aktie. Ich glaube, die Menschen verstehen das ja oft gar nicht, dass eine junge Technologie eigentlich unmöglich von Null auf, sagen wir, Mass Adoption ohne Volatilität vonstatten gehen kann. Das ist ja eigentlich
ein Widerspruch in sich. Ja, klar, das ist natürlich so, das haben wir eben schon angesprochen. Du hast es gerade nochmal gesagt. Also so Technologien und einfach neue Dinge, die dem Menschen neu sind, da braucht es ein Entdeckungsverfahren. Also da muss er zuerst herausfinden, was ist eigentlich der faire Preis? Und eben bei Bitcoin ist es natürlich umso schwieriger, weil es so eine Riesensache ist. Und deswegen ist es nur logisch, dass wir hier natürlich dieses Entdeckungsverfahren haben und dieses Entdeckungsverfahren eben auch im Preis stattfindet, oder? Und dann die ganze Volatilität einfach nur auf solche Spekulanten abzuschieben, ist natürlich eben auch falsch oder hat heute damit zu tun, dass Spekulation der Begriff natürlich extrem aufgeladen ist, nur noch ein Kampfbegriff ist und alles, was irgendwie spekuliert und spekulant ist, ist des Teufels und man merkt dabei nicht, dass wir alle Menschen eigentlich Spekulanten sind. Den ganzen Tag spekulieren wir. Soll ich heute zur Arbeit gehen oder werde ich nicht von einem Auto überfahren auf der Straße? Auch das ist in gewisser Weise eine Spekulation, oder? Also wir sind von Unwissenheit geprägt und müssen daher tagtäglich spekulieren. Und die Finanzspekulation im engeren Sinne, ich glaube, die hat heute eben auch diesen schlechten Ruf, weil sie halt eben künstlich verstärkt ist durch das, was du auch schon angesprochen hast, mit dieser ganzen Geldverzerrung, wo heute so viel Geld da ist, durch die Geldfluterei der Zentralbanken, eben ist der Bitcoin dann so ein kleines Asset und dann muss man natürlich irgendwo anfangen, diese Gelder irgendwo hinschieben und das hat dann natürlich zur Folge, dass die Leute beginnen zu spekulieren, weil sie sonst irgendwie gar nicht wissen, wo mit dem ganzen Geld hin. Und dann eben kommt das natürlich in Verruf. Aber die Spekulation als solches ist eigentlich per se nichts Schlechtes. Genauso wie es mit der Deflation eigentlich eben auch. Auch das ist heute ein Begriff, ein Kampfbegriff, der bedient wird. Und man redet eben von diesen Deflationshorrorszenarien und versucht dabei die Geschichte zu bedienen, das aber eigentlich auch nicht ganz lauter ist. Und wenn man da genau hinsieht, weil eben Deflation, also in unserem heutigen aufgeblähten Wirtschaftssystem, wo wirklich die Geldschöpfung, die Geldmenge in unerahnte Höhen getrieben hat, ja da kann es natürlich dann sein, auch wo die Verschuldung extrem hoch ist, dass wenn plötzlich irgendwie natürlich vom einen auf den anderen Tag irgendwie die Geldmengen ausbleiben und nicht mehr neu geschaffen werden, dass dann natürlich Deflationshorror-Szenarien eintreten können. Aber in einem Bitcoin-System, wo das Ganze viel kalkulierbarer ist, wo auch die Mengen nicht aufgebläht werden, wie das beispielsweise auch bei Gold der Fall ist, wo ein bisschen das Neuangebot irgendwie abgeschätzt werden kann, oder? Und das nicht einfach willkürlich ist, da hat man auch immer gesehen in der Geschichte, Gold war immer leicht deflationär, aber das war kein Horrorszenario. Das war eigentlich gut, weil dein Erspartes auf dem Konto hat immer ein bisschen an Wert gewonnen und das war längerfristig eigentlich für die Wirtschaft belebend, oder? Also auch hier muss man einfach immer unterscheiden zwischen Deflation in einem Bitcoin-Gold-System, würde ich mal sagen, und eben Deflation in unserem heutigen völlig abstrusen und bisher in alle Unendlichkeit aufgeblähte Geldsystem, oder? Also das ist klar zu unterscheiden.
Ja, das sehe ich genauso. Ein Kapitel hat mir auch ganz gut gefallen bei dir, und zwar, du nennst es der Kapitalismus nach Satoshi, wo du einfach so ein paar Dinge beschreibst, die passieren könnten, also wenn Bitcoin sich weltweit eben stärker durchsetzt. Und da war ein Teil dabei, das fand ich sehr interessant, weil ich auch viele Geschichten dazu gehört habe. Du nennst es Kids Economy, wo halt bei Jugend, ich glaube, man darf in Deutschland erst mit 18, ist man voll geschäftsfähig, oder? Darf man ein Konto haben? Rolf, weißt du das?
Sollte an sich dem so entsprechen, ja, doch.
Ich glaube mit 18. Da gibt es ja ganz viele Geschichten eigentlich im Bitcoin-Bereich, wo Kinder angefangen haben, mit Bitcoin zu handeln, weil sie eben eine kleine Firma im Internet aufgebaut haben und von der Bank eben kein Geld bekommen haben oder nicht das Geld nicht annehmen konnten oder kein Konto aufmachen konnten. Und da bringst du zwei Beispiele, und zwar Fortnite, V-Bucks und World of Warcraft Gold, die ja eigentlich auch im Internet gehandelt werden. Ich glaube, World of Warcraft Gold hat sogar einen höheren Wert wie der, wie heißt, venezolanische Pesos? Ist das ein Pesos? Bolivar, so. Und das fand ich ja sehr interessant, weil man viele Geschichten hört. Ich glaube, da gibt es einige Kiddies, die dann reich geworden sind, weil sie eben dazu gezwungen wurden, Bitcoin zu benutzen im Internet.
Das ist natürlich eben, da sind wir wieder bei diesem Punkt mit der permissionless innovation, also der erlaubnisfreien Innovation, wo einfach gemacht werden kann. Und eben irgendwo durch kann man heute auch argumentieren, man redet in der ganzen Welt immer von Inclusion und wie man alle mit einbeziehen will, aber setzt dann diese mehr oder weniger willkürlichen Grenzen bei 18, dass man eben kein Bankkonto haben kann und dann eben auch auf seine Eltern und sonstige Erwachsene angewiesen ist. Und das wird eben mit Bitcoin auch aufgebrochen und finde ich per se nichts Schlechtes. Also klar hat das auch seine Schattenseiten, dass wenn ein 12-Jähriger da schon mit Geld hantieren kann, kann er auch was damit verlieren. Aber auf die andere Seite kann man wieder sagen, ja, nur aus Fehler lernst du und je früher, desto besser. Also ich finde das gar nicht schlecht, dass diese Sachen mit Bitcoin aufgebrochen werden und denke, dass da in Zukunft einfach noch einiges gehen wird, oder? Weil schon heute verstehen die Jungen die digitalen Assets nur allzu gut, eben hier dann der Vergleich mit Fortnite, V-Bucks und WoW Gold, wo das ist für die normal, dass die natürlich diese In-Game-Items einfach tauschen, dass die für die auch einen realen Wert haben, wo wir, vielleicht ich oder meine Eltern noch stärker, die überhaupt nicht mit diesen Dingen aufgewachsen sind, dass die sagen, wie kann man das nur tauschen, das hat doch keinen Wert. Aber für die ist das natürlich, die sind in dieser Ökonomie, in dieser digitalen Gaming-Welt unterwegs, das ist für sie Status, hat mehr Wert als viele reale Dinge, die wir im Leben tauschen und haben. Also da sehe ich schon ein Potenzial und eben dann auch in Bezug auf einfach, eben, die Jungen haben heute auch immer mehr Schwierigkeiten, wahrscheinlich an Taschengeld zu kommen, irgendwie schon was, irgendwie, oder sie haben einfach irgendwie den Anspruch, auch schon irgendwas verdienen zu wollen und in dieser Ökonomie irgendwie einzudringen, je früher, desto besser. Und deswegen, glaube ich, sind gerade auch eben diese Currencies dann, oder diese Cryptocurrencies, Bitcoin allen voran, prädestiniert von ihnen adoptiert zu werden, dass sie sagen, hey, ich werde das Ganze gebrauchen. Es geht dann eben noch weiter, natürlich auch Schreckensszenarien wieder, die hoch beschworen werden können mit anonymen Kryptowährungen, wo dann natürlich irgendwelche Kinderschänder, kleine Kinder mit diesen Währungen irgendwie sozusagen briben können, also irgendwie eben zeugeln und zu irgendwelchen komischen Internetvideos verleiten können. Also auch solche Sachen könnten durch Kryptowährungen eben verstärkt werden, aber ja, das ist halt dann eben wieder die Schattenseite, wie die Sonnenseite von all diesen Dingen, aber ich glaube, diese Kids Economy, die wird immer wie stärker werden durch diese ganze Krypto-Entwicklung.
Und man spricht ja auch im Bereich von Unbanked the Banked. Du sagst ja in deinem Buch, dass Banken zwar nicht verschwinden werden, aber sie werden irgendwo heruntergestuft zu Tresoren oder für Schmuck, Edelmetall, Wertpapieren und vielleicht auch irgendwann Bitcoin Private Keys. Ich glaube, es gibt ja einige im Bitcoin-Bereich, die ihre Private Keys in Schließfächern bei Banken aufbewahren, die sozusagen die Banken schon als sozusagen die Sicherheit des Tresors der Bank eigentlich schon benutzen für ihre Bitcoin-Zusatzschlüssel. Wo siehst du die Banken dann in dieser neuen Ökonomie verschwinden oder siehst du neue Banken aufkommen, die einfach Dienstleistungen anbieten?
Ja, also eben, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert im Buch. Also ich glaube schon, dass eben mit den Kryptowährungen, sie ermöglichen eine Alternative, dass man viele Dinge einfach selber machen kann. Eben, dass man vielleicht für Zahlungsnetzwerke keine Banken mehr braucht, für Ersparnisse keine Banken mehr braucht, für das Kredit und auch das Kreditnehmen wie das Kreditgeben keine Banken mehr braucht, weil das alles über Internetprotokolle und sonstige Unternehmen irgendwie gelöst werden kann, oder? Aber ich glaube eben, am Ende des Tages ist es schon auch eine Vertrauenssache. Und wenn sich da beim Menschen nicht fundamental was ändert, dann ist es mittelfristig sicher noch so, dass der Mensch einfach irgendwie einem anderen Menschen vertrauen will und eben nicht alles an irgendwelche obskuren Protokolle abdelegieren will und deswegen oder eben einfach hundertprozentig von Software abhängig werden will. Und deswegen glaube ich schon, dass er irgendwie diese Bezugspersonen nach wie vor suchen wird und diese natürlich dann eben in Banken finden wird. Und viele Leute wollen eben auch diese Eigenverantwortung vielleicht gar nicht wahrnehmen und sie dann irgendwie natürlich abgeben können, weil das eben die Bürde der Verantwortung, das ist die eine Seite der Medaille. Also Freiheit ist cool, aber eben es braucht auch Selbstdisziplin und Selbstverantwortung, die damit einhergeht. Und deswegen glaube ich, das sind nicht alle Menschen dafür geschaffen. Also wir Menschen tendieren schon dazu, eben wirklich sich an anderen zu orientieren und eben Vertrauen abzugeben. Und deswegen, glaube ich, werden die Banken nicht dahin schrumpfen. Aber eben, es wird sicher so sein, dass es dazu Umwälzungen kommen wird, die sich jetzt in Kryptoassets verschließen, dass die früher oder später Mühe haben werden. Und diejenigen Banken, die jetzt heute schon sagen, eben, wir sind für diese Tresoren bereit, wir sind auch bereit, gute Lösungen zu bieten, wie ihr wirklich sicher eure ganzen Bitcoin-Schlüssel verwahren könnt. Also solche Sachen, glaube ich, könnten schon Zukunft haben. Und ja, eben, in irgendeiner Art und Weise werden die Banken sicher überleben. Aber ja, wie genau, lässt sich heute sicher noch nicht definitiv abstecken.
Die Frage ist ja wirklich, ob es die Banken sind, die heute am Markt sind, oder ob es neue Anbieter geben wird. Es gibt ja jetzt zurzeit schon im Kryptobereich so Firmen wie Casa, die eben so eine quasi so einen Service anbieten, zu sagen, okay, aus diesem Multisig 2 aus 3 zum Beispiel, und dann gibt es ja einige andere Anbieter. Das war ja beim Internet ja auch so, dass irgendwann von der Old Economy zwar einige den Übergang geschafft haben, andere auf der Strecke geblieben sind. Und ja, so ist es halt nun mal. Aber ich glaube, die Banken, die sich dem halt komplett verschließen und sagen, nee, das ist alles nur Blödsinn, die werden halt vielleicht, ja, dann halt mal gehen müssen. Man braucht sicherlich nicht alle.
Ich denke, das hängt von der Kaufkraft ab. Wenn die Bank genug Kaufkraft hat, dann kann die ja dementsprechend ja erstmal versuchen, alles klein zu halten, beziehungsweise vom Markt wieder runter zum Kaufen.
Klar, das machen sie ja jetzt schon. Ja. Kaufen ja viele.
Ja, ja, richtig. Also das kann auch so ein Szenario sein.
Ich glaube, Andreas Antonopoulos hat es gesagt.
Ja. Mhm, richtig.
Aber bei den Banken ist es ja auch so, eben, die sind heute halt eben auch die Großbanken und die wirklich etablierten Banken. Also wenn man mal mit diesen Leuten, das tue ich relativ oft, hinter vorgehaltener Hand mit den expertiven Exponenten spricht, dann sagen die mir auch, wir müssten eigentlich was tun. Wir sind einfach regulatorisch in einem System gebunden, wo wir das nicht können. Es geht einfach nicht. Und auch einfach, keiner will irgendwie seine Reputation aufs Spiel setzen, weil wenn du als CEO von einer Großbank da was tust, dann wirst du für vogelfrei erklärt, wenn irgendwas Schlimmes mit der ganzen Kryptoszene dann passiert, weil du dich irgendwie involviert hast. Und deswegen ist auch hier das Problem, dass viele davon einfach irgendwie wie zurückgehalten werden und diejenigen, die es dann nicht mehr aushalten, die wechseln dann zu offeneren Banken, zu kleineren, agileren Banken oder eben zu neuen Krypto-Startups und vielleicht sind wir dann irgendwie später mal an einem Punkt, wo wir eben sagen müssen, ja, die Banken konnten einfach regulatorisch nicht irgendwie sich betätigen, aber eben, wie du jetzt auch gesagt hast, an einem Punkt werden sie dann einfach, wenn sich die Startups etabliert haben und sich abgezeichnet hat, ja doch, das setzt sich durch, werden die versuchen, mit ihren Portemonnaies das Ganze noch irgendwie einzuverleiben. Also auch solche Entwicklungen sind natürlich möglich, oder? Weil viele davon sehen, da ist was im Gange, da ist was im Busch, eigentlich müsste ich auch, aber eben mir sind die Hände gebunden. Also das nehme ich relativ oft wahr.
Also ich habe ja auch Gespräche, gell, Rolf, wir haben ja auch Gespräche mit Banken gehabt, gell, ja, auch in Bayern. Und da ist auch die öffentliche, also die, wie die öffentlich über Bitcoin reden und eben unter vier Augen und in einem Gespräch in der Gruppe, wo halt nicht aufgezeichnet wird, ganz eine andere. Und da sind ja auch Bitcoin viel, viel positiver gestimmt. Und man würde sich wirklich wundern, wie viele Leute, wie viele Banker eben Bitcoin besitzen und diesem Finanzsystem eben nicht mehr trauen, bei wirklich etablierten großen Banken.
Auch Banker haben also, FOMO.
Du schreibst schon in einem anderen Kapitel Ökonomie und Führung der Blockchain. Und da schreibst du von Wirtschaftswissenschaftlern wie zum Beispiel Paul Krugman, Nouriel Roubini, ist ja ganz bekannt in der Kryptoszene, oder Josef Stiglitz und so weiter, dass die halt sehr, sehr kritisch dieser ganzen Geschichte gegenüberstehen. Aber ich muss ja oft sagen, bei solchen Wirtschaftswissenschaftlern, die liegen ja so oft falsch, dass es schon teilweise schon eigentlich gut ist, dass sie da negativ sind oder halt sagen, das wird nicht funktionieren. Ich meine, Paul Krugman hat ja über das Internet gesagt, das wird so enden wie die Faxmaschine. Ich meine, so einer, der so falsch liegt, oder sein Lehrmeister, ich glaube, Paul Krugman war ja, glaube ich, ein Schüler von Paul Samuelson, auch Nobelpreisträger, der ja bis zum Schluss behauptet hat, die UdSSR würde die USA wirtschaftlich überholen. Ich meine, solche Leute, die so komplett falsch liegen, warum hört man denn überhaupt noch auf die?
Ja, also ob man überhaupt auf sie hört und nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel macht, ich glaube, das ist schon häufig auch der Fall. Ja, also eben, ich für meinen Teil gebe gar nichts auf solche Wissenschaftler, auch auf solche Titel, eben auch auf meine Journalistenkollegen, auf mich selber teilweise. Also ja, eben, weil ich einfach merke, solche Sachen sagen nichts aus. Eher das Gegenteil eben. Es zeigt sich ja auch, dass auch die Wissenschaftler, also die Wirtschaftswissenschaftler und Finanzexperten diejenigen sind, die mit den Prognosen eben am häufigsten daneben liegen und das Affen vielleicht bei den Prognosen teilweise noch besser abschließen. Und all diese Dinge sehen wir ja immer wieder, solche Studien. Und ja, es ist halt schon so, zum einen, dass man sieht, dass in unserem heutigen System auch die Anreize wirklich irgendwie, oder das Skin in the Game und irgendwo durch dann eben die Anreize, sich korrigieren zu lassen und irgendwie umzudenken, die sind null gegeben, oder? Also, ob man es will oder nicht, heute sind einfach schon, und gerade diese Art von Ökonomen sind es eben auch, die sind am Ende des Tages durch den Staat angestellt. Und der Staat, der hat nun mal einfach auch andere Anreizstrukturen und da gibt es weniger Feedback ja, also man muss nur mal ein bisschen recherchieren, wenn man verschiedene Ökonomen, wo die effektiv ihre Gehälter herbekommen, ist das von der Zentralbank, ist das durch irgendwelche gestützten Interessensgruppierungen. Und da sieht man einfach, das ist ein großer Filz, wenn man so will, und das, da findet keine Korrektur irgendwo statt. Und das ist natürlich irgendwo durch dann schon auch beängstigend. Und eben ich selber, wo auch Wirtschaftswissenschaft studiert habe, habe schon auch gemerkt an der Uni, die fokussieren sich dann häufig auf irgendwelche Fachgebiete und haben da das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sie sind dann in diesem einzelnen Gebiet auch Experte, oder? Aber das Problem ist dann einfach, die wissen dann immer mehr über immer weniger, bis sie einfach irgendwie alles über nichts wissen. Und das merkt man einfach so krass, dass die Leute, das schätze ich dann eben auch wieder an diesem Satoshi Nakamoto, von dem wir nicht wissen, wer er ist, aber das zeigt einfach, der Junge oder die Gruppe oder was auch immer da dahinter steckt, das war ein richtig systematisch denkender Mensch oder eben systematisch denkendes Pseudonym. Der hat die unterschiedlichsten Themen hat der verstehen müssen, um überhaupt auf diese ganze Sache zu kommen. Da hilft es nicht einfach nur Ökonomie studiert zu haben und sich ein bisschen irgendwie noch mit Geschichte auseinandergesetzt zu haben. Nein, das braucht noch so viele etliche andere Dinge. Und das wird eben heute an der Uni einfach nicht mehr gelehrt. Auch diese Interdisziplinarität, die ist nicht vorhanden. Und dann muss man sich meiner Meinung nach nicht wundern, wenn man dann solche Aussagen von diesen Ökonomen hat, weil die eben auf einer systematisch makroökonomischen Ebene, herzlich gesagt, einfach nichts verstanden haben. Also ja, und eben, ich würde denen auch wirklich keinen Glauben schenken in diesen Sachen, weil sich immer, wie du schon erwähnt hast, herausgestellt hat, dass die immer wieder falsch lagen. Ja.
Nassim, du hast ja vorher von Antifragie gesprochen. Nassim Taleb hat ja mal gesagt, dass eben Ökonomen nach der Wirtschaft zu befragen, wäre ungefähr so, also die meisten Ökonomen, ne, da nehmen wir schon ein paar aus, aber wäre ungefähr so, als würde man halt eine Nonne zu Sex befragen. Er würde halt lieber mit den Prostituierten reden, wenn er etwas über Sex wissen will und nicht mit den Nonnen.
Das ist dieses Skin in the Game, von dem ich auch gesprochen habe und das ja auch eben Nassim Taleb eigentlich sozusagen geprägt hat, dieser Begriff, eben dass heute einfach die Leute, die viele Ökonomen, die haben auch keinen Praxisbezug mehr, die sind die ganze Zeit, waren die nur immer an den theoretischen Fakultäten und für diese Sachen muss es ja auch Platz geben, da müsst ihr mir nicht falsch verstehen, aber eben es braucht halt nicht so viele Ökonomen, wie es eben effektiv hat, es braucht dann eben auch diesen Praxisbezug, vielleicht Unternehmen, die sich oder Unternehmer, die sich dann eben ökonomisch auf der theoretischen Ebene auseinandersetzen mit diesen Dingen und dann hat man halt einfach schon wieder viel besser diese Feedbacks, die man bekommt, die eben heute einfach so viel ausbleiben. Und ja, also Nassim bringt das ganz klar auf den Punkt. Ich meine eben, es war auch wieder dieser August Friedrich von Hayek, der gesagt hat, einen guten Ökonom erkennt man daran, dass er eben nicht nur Ökonom ist, sondern auch 100 andere Sachen oder einen guten Rechtsphilosoph, gleichzeitig mit Historie sich beschäftigt, Rechtswissenschaften relevant sind und all diese Dinge, oder? Und erst in der ganzen Konglomeration von diesen Themen kommt man dann schrittweise erkenntnistechnisch weiter. Ansonsten tappt man einfach immer im Dunkeln, weil die Welt ist nicht nur einfach so eindimensional ergreifbar. Und deswegen, ja, genau, also Nassim hat da sicher recht.
Du schreibst auch, dass Satoshi Nakamoto ja sozusagen sich in ganz vielen Forschungsfeldern ausgekannt hat und das sind ja auch deshalb auch so gut gemacht. Also Kryptographie und Spieltheorie schreibst du, Informatik, Netzwerktheorie, Mechanismusdesign sowie Anreiztheorie. Also in den ganzen Feldern konnte er nicht nur programmieren, er hat ja auch verstanden, wie Geld funktioniert, er hatte verstanden, dass eben dieser Anreiz eben geschaffen werden muss, damit die Menschen von sich aus das Netzwerk sichern. Und sagen wir, so klassische Ökonomen wie Paul Krugman, die halt nur irgendwie so Ökonomie studieren, ja, denen fällt es schwer, Bitcoin zu verstehen.
Ja, klar, eben. Also Bitcoin ist wirklich, das ist so ein großes Ding. Also eben, man kann es einfach auch nicht dann nur auf die Geldfrage reduzieren, weil Bitcoin, die Einheit, ja, da kann man über Geld sprechen. Und eben, ist Bitcoin Geld, ist Bitcoin Gold, was ist Bitcoin? Aber wenn man dann weitergeht, ist Bitcoin eben auch eine neue Art von Institution. Das habe ich ja in einem der Kapitel, eben der Kapitalismus nach Satoshi oder dann Vertrauen und Sezession, noch ein bisschen abzustecken versucht, dass Bitcoin ist eigentlich auch als Ganzes eine noch nicht definierbare und noch nicht ganz abzuschätzende neue Meta-Institution, die in irgendeiner Art und Weise sogar mit Staaten, mit Banken, mit Unternehmen in Konkurrenz tritt, oder? Also das ist schon ziemlich stark und eben da geht es dann wirklich um diese ganze Institutionsökonomie noch verstanden zu haben. Es geht da um die Soziologie, wo man verstehen muss, okay, was ist der Unterschied zwischen einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft? Was hat das mit sozialer Skalierbarkeit zu tun, wo Nick Szabo, ein berühmter Bitcoiner, immer wieder davon spricht? Und all diese Themen, oder wo da einfach alles zusammenkommt und erst wenn man versucht, oder diese Sachen ansatzweise zu verstehen, weil niemandem wird es gelingen, das Ganze völlig durchzuschauen. Aber wenn man es ansatzweise versucht, dann kommt man eben einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist wirklich das, was Satoshi so stark auszeichnet. Und deswegen ist das Thema auch so krass faszinierend und eben eigentlich ohne Ende. Ja.
So, der hätte ich noch eine Frage zur Schweiz, weil ich habe nämlich, ich glaube, wir müssen auch so langsam zum Ende kommen, weil ich trinke hier einen Satoshi-Gin nach dem anderen. Und ich glaube, wenn wir noch eine halbe Stunde reden, dann... Ich habe den übrigens mit Lightning gekauft, hat super funktioniert, also richtig gut. Also falls sich jemand so ein Satoshi-Gin hier bestellen will, funktioniert, kann man über Lightning bezahlen, wenn man halt Ich glaube, da braucht man schon 60 Euro oder so. Also das ist schon ein großer Channel, aber es funktioniert.
Cool.
Und wenn wir schon dabei sind, Pascal, wie siehst du die Zukunft? Was für eine Vorstellung hast du? Wo geht's hin mit den ganzen Geschichten Skalierung, Privacy? Also ich habe ja Lightning jetzt schon angesprochen. Wo könnte es hingehen? Was sind so deine Vorstellungen? Wo stehen wir in 2-3 Jahren?
In 2-3 Jahren? Ja, wahrscheinlich sicher weiter als heute. Also das ist ja auch das Faszinierende, dass die ganze Community schläft nie und es ist unglaublich, was da gemacht wird und wie da gepusht wird. Und ich meine, ich komme da selber auch nicht immer nach und wir alle kommen da nicht nach, weil wenn du irgendwie wieder 2-3 Sachen verstanden hast, haben sich erstens neue Fragen ergeben und auch neue Entwicklungen, die schon wieder angestoßen worden sind. Aber ja, ich denke schon eben, dass das Lightning, das wird sich wirklich zeigen, weil eben auf der Basis Blockchain oder auf der Mainchain, glaube ich, ist Bitcoin schon eher wirklich eben, wenn man es wieder mit den herkömmlichen Begriffen beschreiben will, ist es eher digitales Gold, eben, dass es halt wirklich diese, ich sage jetzt mal, technisch nicht sehr große Skalierung hat, dafür natürlich eben diese soziale Skalierbarkeit, aber dann ist es halt eben dieses schwerfällige, ich sage jetzt mal, Edelmetall oder schwerfällig im Sinne einfach, dass wahrscheinlich, wenn Bitcoin weiter wachsen sollte, an Akzeptanz auch die Transaktionsgebühren zunehmen werden, weil ja gleichzeitig auch der Blockrewards zurückgeht. Und dann eben ist halt die Frage, okay, wie wird das Lightning sich weiterentwickeln? Ist es wirklich so, dass das dieses Zubratsprotokoll wirklich dann, dass die Tauschmittelfunktion von Bitcoin vorantreiben kann? Also ich bin da auch nach wie vor positiv. Ich bin ja technisch nicht so krass versiert, dass ich da bis ins letzte Detail sagen könnte, ja doch, ich habe das alles verstanden und glaube voll daran. Aber es ist sicher auch eine Hoffnung, die ich weiterhin habe. Und in Bezug auf Privacy, auch da, glaube ich, wird sich noch einiges tun müssen. Und das haben wir auch immer wieder gehört in der ganzen Community, dass Privacy, da könnte sich noch ein regelrechter Kampf darum auch entfachen, ähnlich wie wir das seinerzeit mit der Block-Size-Debatte gehabt haben, dass eben die Frage nach der Privacy, soll Bitcoin diese On-Chain haben, was ich wahrscheinlich für eher ausgeschlossen halte, weil ich nicht denke, dass das Grundsatzprotokoll nochmal so starke Änderungen durchgehen wird, weil es einfach auch vielleicht zu große Risiken bergen wird oder bergen könnte. Und deswegen, ja, werden wahrscheinlich da auch Zusatzprotokolle kommen und über verschiedene Wallets wie Wasabi Wallet oder Samurai Wallets ist ja heute auch schon einiges möglich, dass man da ein bisschen anonymer unterwegs sein kann, weil ich glaube, das ist auch was, das zeigt das Internetzeitalter immer wie mehr. Also eben, wir hatten nicht nur 2008 diese Finanzkrise, wir hatten wahrscheinlich 2016 oder nee, das war 2018 mit Facebook Analytics oder Cambridge Analytics, genau, hatten wir auch diese Data Crisis, die einfach aufzeigt, was heute da alles mit unseren Daten passiert und dass da und jetzt natürlich auch mit Hongkong, wo wir wieder sehen, dass da wirklich eben auch irgendwelche wirklich abstrusen Szenen sich abspielen, dass Privacy und einfach Self-Sovereignty, dass das weiter ein richtig starkes Verlangen von uns Menschen ist und dass das uns befeuern wird und Bitcoin in dieser Nische sich ja auch versucht da uns irgendwie, oder wir werden versuchen, über Bitcoin uns irgendwie zu helfen, oder indem Bitcoin eben ein besseres Tool wird, um diese Self-Sovereignty, diese Privacy und diese Sachen zu verwirklichen. Also ich glaube, in diese Richtung wird es schon gehen müssen, ja.
Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu, sehe ich genauso. Was mich noch interessieren würde, du bist ja jetzt unser, ich glaube, der dritte Schweizer als Gast. Die Schweizer sind ja sehr stark vertreten bei uns und auch im ganzen Bitcoin-Space sind die Schweizer mal wieder den Deutschen, ich würde sagen, ein bisschen voraus, obwohl es halt doch in Berlin halt die Szene gab, die schon sehr früh aktiv war, aber jetzt holen die Schweizer halt, ich habe das Gefühl, bei euch passiert halt mehr. Woran könnte das liegen? Also du kennst ja die Szene so ein bisschen. Was machen die Schweizer besser wie die Deutschen?
Ich glaube, es sind nicht zwingend die Schweizer in Bezug auf Bitcoin, aber es ist einfach die Schweiz eben, die hat natürlich mit ihrer ganzen Geschichte, mit der ganzen dezentralisierten Staatsbildung und dem ganzen dezentralisierten Staatswesen natürlich schon dieser gewisse Anker, der wahrscheinlich in dieser ganzen Sache hilft, eben, dass wir Schweizer es vielleicht schon von Natur aus ein bisschen besser verstehen, wenn da irgendwelche eben sogenannte dezentrale Technologien herkommen und dass wir dann das besser nachvollziehen können, wieso es eigentlich Sinn machen sollte und dann eben auch, weil die Schweiz eben gegenüber Deutschland mit dieser mehr föderalen Struktur und eben subsidiären Struktur natürlich eben auch vielleicht für Expats dann so viel interessanter war. Also die ersten wirklich interessanten Bitcoin-Firmen und Projekte wurden nicht nur von Schweizern in der Schweiz angestoßen, sondern eben auch von Ausländern. Der eine waren Südafrikaner, der andere waren Däne und die sind in die Schweiz gepilgert, eben weil die politischen Verhältnisse hier so gut und günstig sind, dass sie sich dann gesagt haben, okay, wir gehen dahin und starten halt dann eben diese Projekte und eben halt nicht in Deutschland, weil die BaFin halt einfach viel zu langsam ist, weil die Gesetzeslast noch erdrückender ist und in der Schweiz lassen sich da Dinge halt vielleicht noch irgendwo schneller verwirklichen, weil es auch kleinrahmiger ist und all diese Dinge, oder? Und ich glaube, das spielt dann halt einfach wieder herein oder in die ganze Sache hinein, dass es das Ganze vereinfacht und deswegen dann eine Selbstdynamik gewinnt und wir dann zumindest scheinbar einen Vorsprung haben. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich an dem könnte es liegen, ja.
So, Pascal, das hat mich riesig gefreut. Ich glaube, wir müssen auch zum Ende kommen. Jetzt noch, wo findet man dich denn so? Wo trifft man dich an? Du treibst dich bestimmt auf Twitter rum, oder?
Ja, genau.
Ganz viel, so wie alle.
Ja, genau, ja, Twitter.
Und sonst?
Ja, sonst in der Schweiz, in Zürich, ja, genau. Also wer mal in der Schweiz ist, der kann eben mich nur über Twitter ja, natürlich angehen. Immer happy für auch ein persönliches Treffen. Ja, ansonsten eben, also ich bin auf LinkedIn, ich bin auf all diesen sozialen Kanälen und an vielen Bitcoin-Meetups, sonstigen Krypto-Veranstaltungen in der Schweiz. Ja, und eben einfach als Journalist natürlich immer wieder auf verschiedenen Publikationen mit meinen Artikeln präsent, ja.
Und dein Buch gibt es bei Amazon und hast du eine eigene Webseite? Verkaufst du das für Bitcoin, Lightning?
Ja, genau, wir haben auch eine eigene Webseite, das heißt www.cryptobu.ch, also Buch, aber eben bu.ch und über diese Seite kann man dann, wird man weiter nach Amazon verlinkt. Eben das Buch ist dort mit Amazon zahlbar, für Bitcoin haben wir es auch schon eingerichtet, Lightning ist zurzeit noch nicht möglich und die Bitcoin-Zahlungen sind teilweise auch eher, wenn wir uns privat dann irgendwo treffen, weil dann haben wir das mal so eingerichtet, weil das wird eben auch wieder ziemlich schnell schwierig, dann mit der ganzen Abrechnung, wo eben auch selbst in der Schweiz und wieder via Amazon dann eben irgendwelche Schwierigkeiten aufkommen, die es einem nicht so leicht machen, die ganze Abrechnung zu handhaben. Aber es ist grundsätzlich möglich, aber wahrscheinlich eben dann eher mit persönlichem Treffen zusammen, ja, also bedingt, genau.
Okay, super. Rolf, hast du noch was?
Ja, aber höchstens ja? Nur noch die Frage, ob man dich vielleicht auch zufälligerweise nächsten Monat dann in Berlin trifft, auf der Lightning-Conference.
Ja, da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich war noch mit drei Schweizern im Kontakt, die da wahrscheinlich auch da sein werden. Ich muss das noch abschätzen, wie mir das zeitlich reicht, aber ja, vielleicht auch mal an der Konferenz, ja. Genau.
Sehr schön. Dann könnte man sich mal dann direkt unterhalten.
Klar, ja, wäre cool, ja.
Das wäre lässig. Okay, super. Also mich hat es riesig gefreut. Ich fand das Buch auch gut. Ich schreibe dir auch eine Rezension auf Amazon, habe ich ja versprochen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in Berlin sehen. Und jetzt noch zum Schluss, was spielen wir eigentlich für ein Lied als Ausklang? Rolf, was soll man nehmen?
Oh, da bist du, ja, du bist doch Orchestermeister.
Ja, also warte mal, was könnte man hier, ich starte mal, wie findest du das hier?
Lass laufen.
Ja. Sollen wir das laufen lassen?
Denke ich mal, ein schöner Ausklang des Abends.
Ein bisschen so.
Vielen Dank, Marcel, vielen Dank, Publikum, einen schönen Abend euch.
Ja, vielen Dank.
I have weak hands though. Where's my Lambo? Where's my Lambo? And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The Ponzi's I've been buying are the worst that ever.